Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast ist ein echter Pionier, wenn es um die digitale Transformation von Zusammenarbeit geht. Er ist Gründer und CEO von Blackboat, einer Beratung, die Unternehmen hilft, digitale, moderne Arbeitswelten zu gestalten, effizient, menschlich und zukunftsfähig. Und seit einigen Jahren gehört dazu auch und vor allem die Beratung rund um künstliche Intelligenz. Er ist einer der sichtbarsten Vordenker für New Work im deutschsprachigen Raum und begeistert sowohl als Speaker, Unternehmer und YouTuber mit klaren, inspirierenden Ideen zur Arbeit der Zukunft und eben auch zur künstlichen Intelligenz. Zusammen mit Michael Trautmann hostet er den erfolgreichen Podcast On the Way to New Work, wozu es auch das gleichnamige Buch gibt. Seine Leidenschaft ist, Menschen zu befähigen, durch Technologie und gute Führung wirklich selbstbestimmt arbeiten zu können. Dabei ist er kein reiner Theoretiker. Als Unternehmer lebt er New Work und den effektiven Einsatz von Technologien mit seinem Team seit Jahren vor. Heute sprechen wir mit ihm über ein Thema, das die Welt gerade fundamental verändert: künstliche Intelligenz. Welche Rolle spielt KI in der neuen Arbeitswelt? Wie verändern sich Führung, Zusammenarbeit und persönliche Wirksamkeit durch diese neue Technologie? Was sollten wir alle über KI wissen und was bedeutet das alles für unseren Anspruch, CEO des eigenen Lebens zu werden? Herzlich willkommen im heutigen T-Talk, Christoph Magnussen. Schön, dass du heute hier bist.
Ja, hi Oliver, hi Kai, das freut mich sehr. Danke für die Einladung und ich bin gespannt.
Schön, dass du bei uns bist. Stell dir mal vor, wir treffen uns in 5 Jahren wieder. Und alles, was du heute über die Entwicklung von künstlicher Intelligenz erzählst, ist tatsächlich eingetreten.
Oha.
Wie würde sich das auf unseren Arbeitsalltag auswirken? Wie würde sich die Zusammenarbeit in Unternehmen verändern? Und von welcher Tatsache wären wir vielleicht am meisten überrascht?
Also ich glaube, es ist momentan unmöglich, 5 Jahre gut zu prognostizieren, aus zweierlei Gründen. Man hat verschiedenste Lager, die sich sehr sicher sind, was sie sehen. Und ich drehe es mal um. Wenn ich den Vergleich ziehe, erster Browser. Ich habe in der Schule bei meinem Chemielehrer damals den gesehen und wusste da nichts von anzufangen. Er hat uns ein Alta Vista gezeigt, auch dann Google erklärt den Unterschied mit Algorithmus und so weiter. Aber niemand wäre auf die Idee gekommen, dass man dann irgendwann Videos im Browser abspielt oder allein das als Publishing-Maschine benutzt, was dann später gekommen ist, sondern es war ganz anders gedacht. Das heißt, die Grundlage, die da gelegt wurde, wurde später für was ganz anderes eingesetzt. Also kein Mensch hätte daran gedacht, dass wir irgendwann im Urlaub sitzen an kleinen Geräten und durch Insta-Reels scrollen, auch wenn das nicht sinnvoll ist. Aber wir tun's. Und in dieser Phase befinden wir uns gerade. Wir glauben, dass wir eine tolle Idee haben mit KI. Viele sind gehypt. Es ist ein Hype an vielen Stellen. Und dann passiert aber etwas Grundlegendes. Und das finde ich faszinierend. Und ich glaube, in 5 Jahren werden wir uns wundern, wie lange einige Dinge noch gebraucht haben. Und das liegt aber an uns, es liegt hier an der Technologie. Und werden überrascht sein, was möglich sein wird damit und wie normal das sein wird. Also das werden wir schneller erleben als beim Internet, weil diese Verbreitung ist einfach gigantisch hoch. Ja, da könnte es gut sein, dass wir neben uns hier im Podcast unseren AI-Host haben, der nochmal Sonderfolgen macht für jeden, der zuhört, sodass jeder, der zuhört, nicht die Originalfolge hat, sondern immer nochmal eine eigene Variante der Folge, könnte ich mir gut vorstellen. Mit, das ist für dich nochmal der Takeaway, hier ist noch ein Nachsatz. Also das wäre sowas, was definitiv technisch machbar ist und realistisch ist. Das mal so als ein Gedanke von ganz vielen, die ich gerade habe bei der Frage.
Du hast zu Beginn von 2 Lagern gesprochen, die das aus unterschiedlicher Perspektive sehen.
Ja, die einen, die sagen, hier kommt natürlich die fundamentale Riesenänderung AGI und Co. Da gibt es einfach Regel, follow the money. Wer viel Geld investiert hat, redet natürlich in die Richtung. Und die anderen, die sagen, nee, also das ist eigentlich keine grundlegende Revolution. Das ist sowas wie Mobile bei Internet und that's it. Also da kommt jetzt nichts Großes. Und dann sage ich, naja, beides hat eine Daseinsberechtigung. Aber selbst wenn es nur ein Add-on ist, also nimm mal ein Beispiel. ChatGPT. So, benutzt ihr garantiert im Alltag beide, oder?
Mhm. Safe.
So. Könntet ihr notfalls einen Tag ohne?
Ja.
Mhm. Okay. Wie weit weg ist euer iPhone von euch jetzt gerade entfernt?
Reichweite. 3 Meter.
Also 3 Meter ist relativ weit, was Oliver da gerade sagt. Aber bei dir, Kai, in Reichweite. So. Und der Riesenunterschied ist, euer Nokia-Telefon, was ihr bestimmt mal hattet, das konntet ihr auch mal zu Hause lassen, so wie ihr auch mal einen Tag ohne ChatGPT könnt. Aber mit eurem iPhone geht's nicht. Das heißt, wir haben es mit einer ganz anderen Kategorie an Gerät zu tun, was wir so nah dran haben. Und man sieht das jetzt schon bei KI. Es gibt Zahlen, die sich dahin entwickeln, die dahin deuten, dass sich das zu einer ähnlichen Kategorie entwickeln wird. Aber jetzt gerade ist ChatGPT noch eine App auf eurem iPhone. Auch wenn es versucht, was anderes zu sein, aber mehr nicht. Und so nüchtern betrachtet das ist, und man sagt, ja, das ist nicht das nächste iPhone. Trotzdem, wenn man jetzt sagt, Mobile beispielsweise ist nur ein Add-on auf dem Internet, aber es gibt einfach so viel mehr Milliarden Mobilgeräte und einen so relevanten Markt dafür, dass man auch sagen kann, ja krass, du kannst trotzdem irre viel mitmachen. Und diese zwei Lager beschießen sich gerade mit Headlines. Die einen sagen so, die anderen so, AGI, und dann würfelt es alles durcheinander. Dazwischen stehen wir als Konsumenten, profitieren davon, weil dadurch auch Innovation entsteht. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, boah, mir ist das alles viel zu viel und ehrlicherweise betrifft mich das gar nicht in meinem Job. So, und dazwischen versuche ich ein bisschen zu navigieren und Licht ins Dunkel zu bringen und zu sagen, hey Leute, so eine Phase ist spannend. Man kann am meisten in so einer Phase lernen. Also es gibt keine Phase, in der man so viel lernen kann wie so eine Frühphase. Und diesen Muskel, diese Haltung ist wichtig. Und deswegen sage ich immer, vom Tooltourist zum AI-Anwendungsweltmeister werden, sind wir so ein bisschen platt, aber eigentlich steht das für Learn to Learn. Das ist der Skill der Zukunft. Das meine ich mit diesen zwei Lagern, die sich da hoch befeuern.
Du hast jetzt den Impact oder die Wahrnehmung für den Endnutzer, also uns, verglichen mit dem Handy, das wir eben bei uns haben, beschrieben. Jetzt könnte ich ja hingehen und sagen, naja, der echte Mehrwert von KI erschließt sich für mich oder hoffe ich vielleicht darin, dass irgendwie mal Medikamente schneller erforscht werden, schneller auf dem Markt sind, dass Menschen dadurch vielleicht besser, länger leben können oder dass ich andere Produkte günstiger herstellen kann, weil ich einfach viel mehr automatisieren kann und alles damit günstiger, schneller wird. Das hat dann quasi einen mittelbaren Effekt für mich und nicht so sehr diesen unmittelbaren Effekt. Warum sollte trotzdem jeder von uns nicht nur verstehen, ja, was KI ist und was es vielleicht für uns bedeutet, sondern auch damit umgehen können, so Anwendungsweltmeister sein zu müssen?
Ja, ich habe mich vor 8 Jahren strategisch im Bereich KI beteiligt, als ich so einen Moment hatte, wo ich gemerkt habe, so there is the potential, und ich hatte Gott sei Dank auch die Kontakte, mit denen darüber zu sprechen, und konnte dann auch diejenigen, wo wir uns beteiligt haben, echt knien, dass wir das tun, weil wir, obwohl ich einen ganzen Jahresgewinn von Blackboard genommen habe, war ich immer noch deutlich kleiner als alle anderen großen Investoren, die rein sind. Es fehlte eine Null. Und da haben wir schon Startups verkauft, die haben eben schon auch was aufgebaut im Bereich Brustkrebsfrüherkennung. Und das ist für Endkunden nicht relevant, außer im Ergebnis. Es ist dann relevant, wenn es dich betrifft. Und das Interessante ist, die Akzeptanz dieser Technologie lag nicht an funktioniert es oder funktioniert es nicht, sondern rein beim Menschen. Und ich höre dasselbe aus Produktionsbetrieben oder ähnliches, die sagen, betrifft mich nicht dieses Ding. In dem Moment, wo du aber diese Technologie benutzt, die du nutzen kannst im Alltag, entwickelst du durch jede Wiederholung mehr Vertrauen. Ab 7, 8, 9 hast du einen anderen Grad an Vertrauen. Bei Coding Agents kannst du das momentan sehen. Wie Senior Developer noch sagen, ja, mir geht alles nicht. Alles ganz schwierig, der kann kein SQL, der kann dies nicht. So. Je häufiger die das benutzen, desto mehr weißt du, wo du vertrauen kannst. Und deswegen sage ich, jeder, der diese Anwendung jetzt auch bedient, entwickelt eine bessere Intuition dafür, kann das hier was sein, dass das auch medizinisch mir helfen kann oder nicht? Ihr habt bestimmt schon CEOs gehört oder Chefs gehört, die sagen, ach, die KI wird das mit den Daten schon lösen, das passt schon, da braucht man nicht aufräumen. Das ist halt so eine riesen Misperception, die es gerade gibt. Und daran merkst du einfach, da fehlt das Verständnis, und das Verständnis fehlt aufgrund von, ich wende es nicht an. Wenn jemand nie Hockey gespielt hat oder Tennis, dann ist es hard to discuss. Hast zwar darüber gelesen, aber was jetzt der Unterschied zwischen einem Rasenplatz und einem Sandplatz ist, ist dann pure Theorie. Und das ist der Grund, warum ich da so stark auf Anwendung gehe.
Und wie würdest du diesen Skeptikern raten, vielleicht in ersten Schritten das ganze Thema in ihren Alltag einzubauen?
Es gibt ja unterschiedliche gerade an Skeptikern. Die einen sind halt super professionell und super tief in ihrem Bereich und die anderen sagen, mir hat das nichts gebracht, ich wüsste nicht wo. Das heißt, die einen sagen eher, ich sehe gar nicht, wo es gehen könnte, und die anderen sagen, ich kenne mich viel zu gut aus, als dass es mir helfen könnte. Und das, was unter beiden liegt, ist natürlich, du wirst halt direkt angegriffen an deinem Ego. Also das kratzt am eigenen Ego. Und das ist für mich immer wieder das Schöne. Ich bin ja auch viel auf der Bühne und habe durchaus eine starke Meinung. Und dann sagen Leute häufig, Mensch, dass du dir darüber Gedanken machst, das hätte ich jetzt von außen gar nicht gesehen. Dann sage ich, ich habe einen weichen Kern, ich bin ein ganz netter Typ eigentlich. Und wieso? Und daran merke ich immer wieder, dass Leute denken, das geht so nüchtern an mir vorbei. tut's aber nicht. Ich versuche nur viele der Kritikpunkte egofrei zu sehen. Und deswegen ist mein Tipp an uns alle, deutlich mehr egofrei die Sachen anzugehen. Das hilft überall. Das hilft im Alltag mit Kindern, das hilft im Patchwork-Setup, das hilft in der Firma, das hilft beim Testen neuer Technologien. Immer dann, wenn wir rangehen und unsere starke Meinung mit reingeben, übersehen wir etwas. Wir wissen nicht, was in 10 Jahren bei rauskommt. Wir wissen es nicht. Wir wetten alle. Und dann gibt es ein paar Leute, die im Nachhinein sagen können, habe ich drauf gewettet und habe wirklich alles drauf gewettet. Aber es war eine Wette.
Was ja durch die KI kommt, gerade wenn man AGI, also Artificial General Intelligence, dann vielleicht auch noch nimmt, das kratzt schon sehr stark am Ego, ja, weil das, was uns als Menschen ja, sagen zumindest viele, immer so ausmacht und unterscheidet von allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten, ist Bewusstsein. Mhm. Ja, und jetzt kommt da plötzlich eine Maschine, ein Algorithmus her und maßt sich an, oder wir schreiben ihm Eigenschaften zu, die in Richtung dieses Bewusstseins oder einer Intelligenzform gehen können.
Ja.
Da wird es schon dünn für die Menschheit, oder?
Ja, also das AGI-Thema ist halt ein Riesen-Thema und es wird auch viel theoretisch diskutiert. Es gibt sehr wenig Menschen, die technisch auch so tief drinstecken, das nachvollziehen zu können. Ich glaube, das sehr viel Greifbarere sollte sein, es ist eine fundamentale Technologie, die offensichtlich sehr viel bewegt. Und wir sollten uns in Europa eher die Frage stellen, es gibt jetzt gerade vor allem die USA und China, das sind die zwei sehr starken Kräfte, da China sehr, sehr lange schon sehr konsequent in dem Bereich Daten und AI, sehr lange. Ich habe, glaube ich, in meinem Newsletter 2015 schon über Chinas AI-Strategie geschrieben. Das wollte niemand hören. Das hat niemanden interessiert. Ne? Das war für die Leute so, langweile mich nicht. Nicht, weil ich es wusste. Ich wusste auch nichts. Ich habe einfach nur beobachtet und geguckt, was die machen. Ich fand es einfach interessant. Wenn du mit AGI natürlich kommst, dann sagen die Leute, ja, das wird uns ersetzen und es könnte uns umhauen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich gehöre eher zu der pragmatischen Riege an Leuten, die sagen, naja, AGI funktioniert auch nur in Bereichen, die du validieren und messen kannst. Bedeutet, mal ein einfaches Beispiel, eine Matheaufgabe 1 plus 1 ist 2, sind wir uns alle einig, können wir überprüfen, dass es stimmt. Ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Podcast war, den wir hier aufnehmen, das lässt sich sehr schwer validieren. Das ist sehr individuell. Kannst du es aber nicht validieren, kannst du auch keine KI drauf trainieren. Dann wird's tricky. Bedeutet, du hast als Mensch immer deine Intention, deine Überprüfung und damit eben auch den Human in the Loop oder Human in the Lead. Selbst wenn du viel an Agents abgibst, und das tue ich auch im Alltag sehr viel, glaube ich nicht, dass dieser Begriff AGI kommen würde und sagen, jetzt ist er da, sondern wir benennen damit einen Grad an Technologie, den wir uns heute noch nicht vorstellen können, weil der so viel autonom macht in unserem Leben. Aber wir dürfen nie vergessen, wir geben die Intention rein. Mein Insta-Reel-Feed sieht anders aus als der von euch. Warum? Weil ich andere Sachen schaue. Allein da sehen wir es auch schon, wie wir diese Sachen konsumieren. Dass wir damit nichts Sinnvolles tun, ist völlig klar. Aber wir geben die Intention rein. Das dürfen wir nie vergessen. Und wir dürfen auch nicht abnehmen lassen von großen Firmen. Das darf man auch nicht vergessen, ne?
Naja, jetzt geht's ja bei Harvard Business Review, die haben ja die Top-Use-Cases mal analysiert, also letztes Jahr und dieses Jahr. Und da war an Nummer 1 Therapy, also Therapieleistungen, Companionship, für das sie ChatGPT hauptsächlich, aber eben auch andere KI-Modelle nutzen. Jetzt ist das ja etwas, was jetzt so primär nicht für mich in die Kategorie fallen würde, validierbar und verifizierbar. Und ist das jetzt ein Widerspruch zu dem, was du gesagt hast?
Nee, sondern das zeigt einfach nur eine dieser Zahlen. Also beim Smartphone gab es 2007 eine Zahl, die ganz klar hingedeutet hat zu dem, wo wir heute sind. Da hat China Mobile festgestellt aus einer sehr umfangreichen Studie 2006, dass über 90%, ich glaube 91% oder 92% der NutzerInnen eines Smartphones, also noch pre-iPhone, ihr Gerät in 24 Stunden maximal eine Armlänge weglassen. Habt ihr beide eben gerade erlebt mit der Antwort auf, wo ist euer iPhone? Im KI-Bereich sehen wir Zahlen, die nach jetzt 3 Jahren Chatbots sehr klar darauf hindeuten, was hier passiert. 33% der Jugendlichen sagen, sie gehen eher zu einer KI als zu irgendeinem Therapist, wenn sie in schwierige Zeiten kommen, was problematisch ist. 25% der Erwachsenen, die sagen, sie haben eigentlich mit ChatGPT nur ein Projekt bearbeiten wollen, sagen, ja, ich schreibe weiter mit dem, weil der mein Mann oder meine Frau so gut erklären kann. Und das ist keine Seltenheit. Da sagen Leute, nee, mache ich nicht. Die haben über 3 Millionen Chats analysiert und da gibt es diesen berühmten Satz, es ist nicht das, wonach es aussieht. Doch, es ist das, wonach es aussieht. Wir finden das Ding, antwortet irgendwie so, das versteht mich so. Und also irgendwie, wir führen jetzt ChatGPT an, weil also der versteht unsere Leute einfach besser. Und da darf man einfach nie vergessen, das ist nicht ein Modell, das ist ein Produkt, was das macht. Und wir Menschen verwechseln hier etwas, ich finde es sehr offensichtlich, aber das ist ein bisschen noch konzeptionell, aber ich kann es mal erklären, woran es liegt. Wir verwechseln aufgrund der Sprache, die diese Modelle ausgeben. Ja, die schreiben ja in unserer Sprache, in unserem Text, so wie wir klingen, wirkt es total menschlich. Wir fragen aber extrem deterministische Sachen. Rechne mir mal den EBIT aus, wie war die Auslastung, sag mir mal, was sind die 5 besten Schnitzelrestaurants in Zürich. Das sind sehr deterministische Sachen. Und wir haben es hier aber weder mit einem deterministischen Tool zu tun, also eine Excel-Tabelle ist deterministisch. Ja, ich gebe Formeln ein und ich kann mich darauf verlassen, wenn da 1 plus 1 gleich 2 steht, dann stimmt das. Das ist deterministisch. Das heißt, der Computer, das ist alles deterministisch. Damit haben wir Jahrzehnte gearbeitet. Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die haben mal gute Laune, schlechten Tag, guten Tag, viel Energie, wenig Energie. Und im Grunde genommen kommt hier eine neue Technologie dazwischen, die ist stochastisch. Ich nenne das immer Stochastic Mindset. Also ich muss mit einem Stochastic Mindset diese Ergebnisse, die ich da habe, bewerten. Die sind weder emotional, noch sind die alle richtig, also deterministisch, sind eben stochastisch. Das heißt, wir haben es mit einer neuen Kategorie an Arbeitstool zu tun. Und ich finde es super offensichtlich. Also ich schreibe Strategiepapiere damit, Konzepte damit und so weiter. Und dann kommen Leute, ja, aber die Zahlen hat er jetzt nicht zusammengekriegt und bei dem Gesetz hat er halluziniert. Also ich meine, ja, dafür habe ich andere Tools oder Experten, mit denen ich das mache. Ja, aber der müsste ja eigentlich alles machen können. Ein Computer kann auch nicht fliegen. Doch, teilweise schon. Wir werden von Computer mitgeflogen. Aber so, ihr wisst, was ich meine. Das heißt, es ist eine dritte Kategorie. Und diese Klarheit ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Und die explorieren Menschen gerade an einem gigantischen globalen Beta-Case, weil alle in Echtzeit daran arbeiten. Und wenn OpenAI oder Anthropic oder Elon Musk irgendwas ändern, ändert sich das für alle. Und das gab es tatsächlich so noch nie. Das ist das Besondere. Aber rein von der Technologie her erklärt es das am einfachsten, was es ist.
Wenn du beschreibst, dass extrem viele Nutzende von künstlicher Intelligenz das aktuell nutzen, um so ein Self-Coaching zu betreiben, wohin kann uns das perspektivisch führen? Also irgendwie so eine potenzielle, wie ein negativer könnte sein, Menschen werden mittelfristig dazu tendieren, sich noch weniger mit anderen Menschen auszutauschen, sondern noch mehr quasi im stillen Kämmerchen mit dem Computer zu sprechen. Was glaubst du, kann das für positive, aber auch negative Auswirkungen für uns haben?
Also, man muss aufpassen, vor allem, ich sage mal, Kinder dürfen nicht alleine an KI. Ne? Also Kinder, Heranwachsende, Eltern sagen sehr oft, ja, mach mal, das ist wie Google. Nein, ist es nicht. Also definitiv nicht. Das heißt, da sage ich jetzt erstmal vorweg, man muss echt aufpassen, wenn man damit wirklich Therapy betreibt. Wenn man ein Erwachsener ist, der sagt, du holst dir eine weitere Perspektive, du nutzt das stochastisch, um Optionen zu evaluieren, dann ist das eine Ergänzung. Was du natürlich beschreibst, ist der Extremfall. Du unterhältst dich nur noch mit der KI und mit niemandem sonst. Ich glaube, der bleibt ein Extremfall. Ich glaube, es wird halt nur normaler, dass du einen weiteren Companion on the side hast. Also ich weiß auch morgens, wenn ich sage, mir geht's nicht gut, ich muss mal irgendwie ein bisschen wenden, ich könnte theoretisch ein Gespräch mit ChatGPT führen. Das wäre überhaupt kein Problem und ich finde es auch nicht weird. Wird das zu etwas führen, was wir nicht wollen? Naja, also Instagram hat auch keiner so geahnt, dass wir plötzlich im Urlaub alle davor sitzen und wenn die Männer jetzt sagen, nee, mache ich nicht, meine Partnerin macht das, aber ja, ihr sitzt dann halt vor YouTube, Jungs. Also kein Unterschied, ne? Also ist der eine so, der andere so. Das heißt, wir hocken an diesen Dingern. Ich glaube, es gibt ja jetzt schon diese Extremfälle, ne? Es gibt Beispiele, es gibt eine gute Doku, die haben über Replika dokumentiert, also eine Firma, wo du dir Characters bauen kannst und mit unter den Top 50 KI-Anwendungen sind diverse Chatbots, die als Companion halt gebaut sind. Das heißt, es scheint auch ein Need da zu sein. Und ich rede jetzt nicht nur von, also es gibt auch viele Adult Companions, ne? Also wo du wirklich dann Adult Content generierst, den du vorher über das Internet anders konsumiert hast vielleicht oder Erotic Chat und so weiter. Also da gibt es diverse Sachen und es gibt ja auch Leute, die solche Bücher schreiben, aber es gibt auch eben ganz, ganz, ganz viele, die eher Charaktere nachbilden, Fantasiecharaktere, mit denen man sich unterhält und so weiter. Also es scheint ein großes Bedürfnis dafür da zu sein, aber das gibt es ja im Gaming auch. Also das finde ich jetzt nicht ungewöhnlich und die Extremfälle wird man da immer haben, da bin ich bei dir. Wird das zu einer Gesamtverrohung führen? Glaube ich nicht. Also da merkt man auch viel zu sehr die Tendenz, jetzt gerade auch Gen Z, die jüngeren Gen Zs, die bewusst Sachen tun, die komplett offline wieder sind. Das ist wie jeder Trend, der auch einen Gegentrend hat.
Mindful Moment. Ist es nicht ein Traum, den eigenen Coach oder die immer erreichbare Therapeutin direkt in der Hosentasche zu haben? KI fühlt sich manchmal an wie der perfekte Zuhörer. Immer da, urteilsfrei und so verständnisvoll. Und ja, als zusätzliche Perspektive kann das durchaus hilfreich sein. Gleichzeitig erinnert uns Christoph an eine wichtige Grenze. KI versteht dich oft deshalb so gut, weil sie deine Muster spiegelt. Sie bestätigt, was du bereits denkst, und genau das fühlt sich so warm und vertraut an. Kann aber dazu führen, dass wir uns total in unseren Ansichten verrennen. Echte Veränderung entsteht selten dort, wo wir nur bestätigt werden. Vielleicht nutzt du KI ja bereits als Reflexionstool und vielleicht klang das gerade vielleicht einfach nur wie eine gute Idee für dich. So oder so. Nimm dir einen Moment Zeit für diese Fragen. Wo tut es mir gerade gut, verstanden zu werden? Und wo bräuchte ich eigentlich auch mal einen Widerspruch oder ein bisschen Reibung? Welche Gedanken oder Erklärungen bekomme ich immer wieder gespiegelt? Und bringen sie mich wirklich weiter? Welche anderen Perspektiven lasse ich zu und hole ich mir ein, jenseits derer, die meine bisherigen Muster einfach nur bestätigen? Die gute Nachricht ist, du musst deinen Taschencoach nicht gleich einmotten. Denn auch als mentaler Support kann KI ein super hilfreicher Spiegel sein. Besonders, wenn wir den digitalen Support so anlegen, dass wir nicht nur blinde Bestätigung erhalten, die das Ego streichelt. Und dann und wann ist eben doch auch ein dreidimensionaler Mensch gefragt. Für Beziehung, Reibung und das wirkliche Mitfühlen eines echten Menschen.
Jetzt nochmal einen Blick vielleicht in Richtung Technologien und Unternehmen. Ihr begleitet ja als Blackboard ganz viele Unternehmen. Wie würdest du die Reaktion heute dort beschreiben? So, es ist eher euphorisch hier damit und wir können gar nicht genug davon bekommen, oder eher skeptisch oder eher ablehnend? Also wie würdest du es beschreiben, was ihr da so wahrnehmt, und wie geht ihr dann vielleicht auch mit Euphorie und Widerständen um?
Ich habe gerade eben die Zahlen gesehen, weil meine Kollegin gerade den Newsletter aufbereitet. Wir haben 121 KI-Projekte in 24 Monaten gemacht, also schon auch echt ein Brett. Und daran merkst du trotzdem auch, dass der Markt natürlich auch heiß ist auf das Thema. So, und ich bin jetzt eher so Typ nüchtern, also ich gucke immer sehr nüchtern drauf und sage, die wollen halt KI haben, so wie sie vor ein paar Jahren Homeoffice machen wollten, wie sie vor ein paar Jahren Microsoft Teams einführen wollten, wie sie die E-Mail abschaffen wollten. Ich höre diese Sprüche immer wieder und ich sage immer wieder dasselbe. Warum wollt ihr das denn machen? Und auf dieses Warum wollt ihr das denn machen und was ist eure Strategie dahinter, bekomme ich trotz Chefetagen häufig sehr, sehr dünne Antworten. Und dann lege ich den Finger in die Wunde, und das finden einige unangenehm, da sind wir wieder beim Thema Ego, und sage, also gib mir den strategischen Grund and then we talk. Oder wir helfen ihnen halt zu erarbeiten. Aber wenn es den nicht gibt, dann ist es eine nette Übung, aber dafür sind wir dann auch nicht die Richtigen. Dafür sind wir dann auch einfach zu teuer, zu wenig Leute, I don't know. Das ist, da sind wir Spezialisten. Aber die, die halt wirklich verstanden haben, was es ist, die merken, wir müssen die kompletten Arbeitsweisen der Teams ändern. Das durchschauen die sehr schnell. Also ich erkläre das, woran das liegt und was die Probleme daran sind, das nicht zu tun. Und dann wird es interessant. Und dann bist du im Champions League-Bereich. Dann bist du auf AI-Anwendungsweltmeister auf höchstem Niveau, wo du sagst, okay, gut, lass uns mal drauf schauen, wie werden bisher die Projekte gemacht, womit arbeitet ihr, warum? So, und dann bin ich auch echt, echt schnell. Ne? Also dann könnte ich jetzt erklären, warum ich meine KI-Arbeit in einem IDE mache, also in einem Coding-Environment, obwohl es Projektarbeit ist, aber ich einfach mit viel mehr Agents arbeiten kann parallel. So. Das ist dann so die Liga. Und dann gibt es einen großen Teil an Kunden, die sagen, oh nee, wir wollen eigentlich nur mal reinschnuppern. Wir haben auch viele Leute, die wollen wir mitnehmen zum Enablement. Und dann sind wir auch sehr gut da drin, eine sehr, sehr, sehr große Runde an Leuten mal grundlegend zu motivieren, das auszuprobieren und können zeigen, wo die Potenziale liegen. Und ich erwarte dann immer nur von den Teams, dass sie drauf hören, wenn wir den Finger in die Wunde legen und sagen, ja, jetzt könnten wir weitermachen, aber die Grundlagenarbeit habt ihr noch, die Grundlagenarbeit habt ihr noch und die und die und die, wenn wir wirklich fundamental was ändern wollen. Also beim Thema KI ist es halt Daten, also Daten rauf und runter. Und dann auch dieses ganze Thema, die dürfen wir nicht wegen Datenschutz, das sind häufig so Fallstricke. Da sind wir sehr gut drin, zu sagen, was halt dann doch gehen würde. Aber Grundlagenarbeit fehlt den meisten momentan noch.
Ist das vielleicht auch der Grund, warum gibt ja dieses Solow-Paradox nach dem Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Solow, der hat ja 87 schon geschrieben, you can see the computer age everywhere, but in the productivity statistics. Also meint, wir sehen riesengroße technologische Fortschritte, Computer, Internet damals schon, heute KI, aber das Wachstum der Arbeitsproduktivität ist nicht im gleichen Maße gestiegen. Ja, also am SharePoint, an der Technologie kann es ja nicht liegen.
Ja, es gibt ja dieses Jeffson Paradox, geht in eine ähnliche Richtung, wo du neue Technologie hast und insgesamt aber die Arbeit zunimmt, anstatt dass irgendwas anderes wegfällt. Ja, Einführung von PDFs, alle denken, jetzt brauchen wir keine Drucker mehr und trotzdem hast du immer noch in jedem Büro einen Drucker, der nicht funktioniert. Das ist so. Ich teile das bedingt, also weil in den 60ern, als die Computerization anfing, das war so wirklich der Punkt, wo Banken, große Produktionsbetriebe, riesige Computerprojekte hatten, wie heute KI-Projekte. Da hast du natürlich sehr, sehr, sehr viele Firmen, die gesagt haben, cool, führen wir jetzt auch ein. Und mal Butter bei die Fische, guckt mal bei euch selber, wie die Projekte gemanagt werden. In den meisten Firmen werden halt die neuen Tools genommen und sagen, hey, herzlichen Glückwunsch, ihr habt jetzt den Zugang zu, weiß ich nicht, Microsoft Copilot nach 2 Jahren. So, weil ja, wir mussten das auch mit dem Betriebsrat verhandeln, dann musste der Datenschutz drüber gucken und dann haben wir so, ich übertreibe jetzt, bei euch wird es vielleicht schneller gewesen sein, aber bei vielen Firmen ist es ja so. Der strategische Fehler, der passiert ist, wenn ich von etwas profitieren möchte, das die Art und Weise verändert, wie ich damit arbeite. Also, alle fahren Fahrrad, plötzlich wird das Auto erfunden. Die ersten Autos sind langsam, sperrig und eigentlich eher wie Kutschen, weil es keiner besser weiß. Wenn ich nicht selber mal Auto gefahren bin in der Zeit, nicht verstanden habe, wo das Potenzial liegen könnte, nicht geübt habe, damit umzugehen, dass die Fahrweise eine andere ist als auf dem Fahrrad, werde ich nicht mit dem Auto sicherer, schneller, besser und anders irgendwo hinkommen. Das ist logisch. Mir erschließt sich das in völliger Logik. Die Erwartung immer bei neuen Technologien ist aber seit dem iPhone, hey, Microsoft wird da schon einen Knopf reinbauen. Und den drücken wir dann. Und dann ist unser CRM-Thema gelöst. Nein. Die bauen sehr viele, sehr, sehr gute Knöpfe rein, mit denen man sehr viele Sachen machen kann. Aber man muss sich einmal anschauen, mit was habe ich es hier zu tun. Also das passiert zu selten. Ich habe mal einen Podcast gemacht mit dem Gründer von Slack. So ein paar Jahre nach Gründung von Slack. Und mit dem habe ich wirklich ein gutes Gespräch gehabt. Stuart Butterfield. Und der ist ja gelernter Philosoph, ein super netter Gesprächspartner, total ruhig, wirklich gut. Und damals war gerade Microsoft Teams draußen und offensichtlich eine Kopie von Slack. So, Punkt. Ist auch fair enough. Ist ein geiles Tool. Why not? If it's good, copy it, build yourself. Hey, so ist die Welt. Er sagte aber, die größte Herausforderung, die sie am Anfang hatten, ist es, Leuten beizubringen, dass Slack nicht E-Mail ist, sondern du musst da drin anders arbeiten. Microsoft Teams ist eben auch nicht E-Mail. Viele Leute haben es aber so benutzt und auf einmal hattest du nur Direct Messages von ganz vielen Leuten und was soll, jetzt muss ich noch mehr schreiben und zerstückel meine Mails noch in 90 Teile. Was für ein Quatsch. Also obvious Quatsch, machen immer noch Firmen, weil es so gewohnt ist. Und diesen Aufwand mal ein bisschen den Leuten beizubringen, wie es geht. Das irritiert mich immer wieder, dass so wenig Zeit da reingesteckt wird. Und ich finde, das ist wenig Wertschätzung, die da den Leuten gezeigt wird. Wenn die wichtigste Ressource Menschen sind, dann ist die Wertschätzung, ich trainiere meine Leute, finde ich, diejenige, die wir erbringen müssen. Das ist mein Take.
Und sollte sich diese Haltung auch der Warum-Frage anschließen oder Teil dieser Warum-Frage sein, von der du sagtest, die wird nur unzureichend beantwortet aktuell?
Das wäre schlau, wenn man das dahinter packen würde. Entweder du weißt es, oder du hast es intuitiv, weil wenn du einfach nur sagst, wir machen das, weil es irgendwie die Produktivität hebt, passiert dasselbe wie beim Computer. Es hebt alles, aber nicht die Produktivität. Bleib bei dem doofen Beispiel, wenn wir sagen, wir fahren jetzt Autorennen und ich gebe uns dreien jeweils ein Auto. So, und jetzt fahren wir Hockenheim mit den Besten der Welt. einer von uns hat richtig viel Training bekommen, um dieses Auto zu fahren, dann ist es doch logisch, dass derjenige von uns deutlich besser sein wird, vermutlich sogar mit einem schlechteren Auto, als die zwei von uns, die ein Top-Auto haben, aber gar kein Training, wie man das macht. Und damit kann man die Warum-Frage dann auch klären. Wenn du sagst, wir wollen uns verbessern, wir wollen dabei sein, wir wollen Taktgeber bleiben, wir wollen verstehen, wie sich die Welt verändert. Selbst wenn du in einem Bauunternehmen bist, dann weißt du doch, naja, warte mal, wir machen so viel Projektmanagement, da wird irgendwo in dem Bereich was stattfinden. Hey, let's have a look. Wenn du es nicht machst, dann kaufst du es halt später teuer ein. Kann auch eine Strategie sein, aber nicht die, die ich gerne wählen würde. Ich schaue immer gerne auf die Investmentbanken in die USA, ne? Weil die sind so krass schwarz und weiß. Die wollen eins, die wollen viel Geld verdienen. Das ist nicht unbedingt das beste Ziel der Welt, aber die wollen einfach erstmal viel Geld verdienen. Die investieren unfassbare Mengen in Training ihrer Leute. Ganz einfach. Das heißt, jeder Chef, der sagt, jo, ich will Geld sparen mit KI, I would definitely train my people. Und das ist gleichzeitig ein sehr guter, wertschätzender Effekt, den man hat, wenn man gute Trainings mit den Leuten macht.
Du hast so ein bisschen diese zwei vielleicht auch unterschiedlichen oder durchaus zusammenspielenden, aber dennoch irgendwie diametral entgegengesetzten Perspektiven aufgemacht rund um das Thema Trainings. Also ich habe verstanden, es gibt sowas wie so ganz grundsätzliche Basic Trainings auf der einen Seite und dann gibt es Menschen wie dich, die quasi in einer Coding-Umgebung, in einer IDE-Umgebung unterschiedlichste Agents zusammenlaufen lassen. Wie sieht denn so ein Mittelfeld aus? So ein gesundes Mittelfeld, also sagen wir mal, ich habe mich jetzt schon grundlegend, nehmen wir mal ChatGPT, mit ChatGPT in meiner Freizeit beschäftigt und lasse es vielleicht auch schon an der einen oder anderen Stelle in meinen Arbeitsalltag einfließen. E-Mails schreiben, LinkedIn-Posts, sowas in die Richtung. Wie müsste ich mich perspektivisch entwickeln, um deines Erachtens nach weiterhin am Zahn der Zeit zu sein, wirklich zu verstehen, wie funktioniert das Tool, wie supportet es mich, ohne vielleicht automatisch direkt dann irgendwie auch in so einer Codex-Umgebung landen zu müssen?
Ja, ja, nee, also das muss man auch nicht. Das müssen nur die Nerds, Freaks oder Leute, die hier bei Blackboard arbeiten wollen. Das müssen auch unsere Kunden nicht, sondern ich will, dass meine Berater, die einfach teuer sind, möglichst schnell das machen. Das hat für die Kunden eine riesen Wertschöpfung. Und ich erlaube hier niemandem, fröhlich Dateien von links nach rechts mit der Maus in langsamster Geschwindigkeit zu kopieren. Das heißt, bei uns sind die Leute auf wirklich Efficiency gedrillt, weil wir darüber beim Kunden halt irre Ergebnisse erzielen und unsere Kunden freuen sich darüber. Das ist der Grund. Und weil es Bock macht. Und wenn du jetzt sagst, was kann ich tun, wäre meine Frage, wie häufig benutzt du Deep Research, den Agent innerhalb von ChatGPT?
Ich würde sagen, es ist immer Use Case getrieben, ne?
Für welche Use Cases benutzt du Deep Research?
Könnte mir zum Beispiel vorstellen, im Rahmen von einem Podcast-Interview, ja, Deep Research zu benutzen, um die Person näher auszuleuchten, mir so die Key Facts zusammenstellen zu lassen.
Ja. So ist ja auch der Titel von Deep Research. So ist ja auch gedacht. Wenn man aber verstanden hat, dass Deep Research innerhalb von deinem ChatGPT ein autonomer Agent ist, der eine halbe Stunde lang autonom an etwas arbeitet, kann man perfekt fürs Mittelfeld daran testen, was ist ein Agent, was heißt Autonomie, wie funktioniert das? Weil es gibt relativ wenig sinnvolle Agent-Use-Cases, würde ich sagen, die so sind. Also, Deep Research hat unter der Motorhaube ein eigenes Modell, O3 Deep Research. Das heißt, es ist feingetuned auf den Case. Was es macht, ist, es wiederholt im Prinzip den Prompt und den Kontext immer wieder und baut sich das selbst. Dabei hat es eine Latenz von einer halben Stunde. Das heißt, nach einer halben Stunde hört er damit auf, weil im Code drin steht, nach einer halben Stunde hörst du auf oder du hast das Ziel erreicht, eins von beiden. Wenn man jetzt ein bisschen um die Ecke denkt, und das ist etwas, was ich mit meinen Kindern recht viel mache, wir nennen das Agentic Thinking, und überlegst, ich will einen super Artikel zu dem Podcast hier mit Christoph schreiben. Jetzt nehmen wir anderthalb Stunden auf, das ist ganz schön lang. Das heißt, der Kontext von ChatGPT schafft das nicht, der schafft LinkedIn-Artikel. Die sind aber eh meistens sehr langweilig und irgendwie immer gleich. Ich will einen Longread schreiben, der Qualität der Zeit oder des Harvard Business Reviews. Ja, welches Tool kann das denn? Gemini kann eine Million Tokens? Ja, aber das kommt auch nicht gut bei raus. Dann sitzen die Leute und versuchen mit Chats und Prompts das zu lösen. Wenn du dir aber überlegst, Deep Research hat eine Fähigkeit, nämlich wenn Deep Research fertig ist, schreibt es den Report für dich. Das heißt, es besitzt die Fähigkeit, einen langen, zusammenhängenden, ziemlich guten Artikel zu schreiben. Ob jetzt alles da drin stimmt, hey, das ist Hallucination, da ist Teile mit Sicherheit drin, das liegt auch an einem Prompt, die nicht stimmen. Das bedeutet, du kannst diesen Agent statt für Research nehmen, um daraus auch was zu produzieren. Jetzt hast du ein Research über Christoph Magnussen gemacht per Deep Research, hast anderthalb Stunden Podcast und sagst, pass mal auf, schreib mir mal ein Prompt mit einer Anleitung, ein Briefing für einen Top-Journalisten vom Harvard Business Review. damit er einen Artikel schreiben kann als Longread. Das lässt du dir erstmal entwerfen und dann gibst du diesen Prompt an Deep Research und sagst, du bist mein Top-Schreiber beim Harvard Business Review oder Zeit oder was auch immer. Du schreibst einen Artikel über Christoph Magnussen. Ich habe hier ein PDF mit einer Recherche zu ihm. Ich habe hier ein Transkript von einem Podcast. Und wenn dir irgendwas fehlt, darfst du auch noch im Internet recherchieren. Dein Ergebnis soll sein, 10 Seiten, richtig gut zu lesen, als wenn man am Wochenende eintauchen will in das Thema, als zusätzlichen Mehrwert für unseren Podcast. So, und dann hast du keinen AI-Slop, der nochmal 5 Punkte von 3 Emojis für und wusstet ihr schon das und meine Erkenntnis aus 10-mal meditieren. Das ist so langweilig, aber der Deep Dive dann, den Deep Research dann geschrieben hat, durch deine Intention, mein Inhalt im Internet, unseren Podcast, ist ein zusätzliches Stück in höchster Qualität. Und das kann der Agent, weil er eben diese Autonomie besitzt, das zu wiederholen. Und auf solche Ideen kommen wir halt mit meinem Team, wenn wir überlegen, wie kann man Leute daran führen. Ich wüsste jetzt, wie man das in einem IDE macht mit einem Prompt und ich habe das am Ende vom Podcast fertig, aber das tut nicht Not. Verstehst du? Weil es geht auch so schnell in Deep Research, dass du das eben am Telefon machen kannst. Und das ist geil. Und das wäre für mich so das Mittelfeld, was jetzt so nach 3 Jahren machbar sein sollte für die meisten Leute. By the way, alle Kids, die jetzt zuhören, sollten verstanden haben, wie sie ihre Hausarbeiten in geil machen und mit einem Schuss. Und trotzdem sage ich, wenn ihr meint, dass ihr mit einem Chat hier irgendwie was Geiles aus ChatGPT rausbekommt, dann lernt Agentic Thinking und das Gen-AI-Dreieck. Dann haben wir mehr in der Schule erreicht als die Lehrer, die sagen, die dürft ihr nicht machen und die Kinder, die sagen, ach guck mal, habe ich selber gemacht.
Erklär mal ganz kurz Gen-AI-Dreieck.
Wir haben vor ziemlich 3 Jahren versucht, in der Schule mal sehr simpel zu erklären, wie es funktioniert. Und beim Fotografieren hast du ja auch wie ein Dreieck, ne, zwischen Lichtempfindlichkeit, deiner Optik und deiner Verschlusszeit. Das heißt, ein Foto wird basierend auf einem dieser 3 Punkte, verschiebt sich das immer an dem Dreieck, wird gut oder schlecht. Und du hast beim Gen-AI-Dreieck, wenn du dir so ein Dreieck aufmalst, oben an der Spitze ist das Modell, also der Motor, und dann hast du unten rechts den Kontext und unten links den Prompt. Schlechter Prompt bei einem guten Modell, also ChatGPT beispielsweise mit bestem Modell, kannst du einen beschissenen Prompt haben und trotzdem ist es relativ gut, weil das Modell so strong ist. Wenn du dann auch noch eingeloggt bist, hat es zusätzlich noch deinen Kontext. Das heißt, schlechter Prompt, aber Kontext und Modell ist gut. Gutes Ergebnis. Das ist der Grund, warum die meisten Leute bei ChatGPT hängen. Hast du ein sehr dünnes Modell, meinetwegen kleines Modell runtergeladen, benutzt aber einen unfassbar guten Prompt, sehr gut strukturiert, gut aufgebaut, sehr klar, kriegst immer noch ein gutes Ergebnis raus. Heißt, wenn du diese 3 Sachen im Einklang hast, alle 3 sind gut. Also das ist ein Top-Modell, Top-Kontext, Top-Prompt, richtig gut. Und dann gibt's nur noch die Frage nach, was soll dein Ergebnis sein? Bevor du irgendwas in diesem Dreieck machst, überlegst du Agentic Thinking, so wie eben mit diesem Beispiel von diesem Report, was will ich denn haben und welche Tools stehen mir zur Verfügung? Das ist das Agentic Thinking vorab. Da geht unfassbar viel kreativ. Also meine Kids sind noch teilweise in der Grundschule und die haben Ideen vor der Schule durch diese Methode Agentic Thinking. Da liegst die Ohren an, wo ich manchmal selber denke, what are they doing?
Kannst du mir ein Beispiel geben?
Meine Älteste wollte eine Zeitmaschine bauen vor der Schule. Mhm. Und ich so, das ist 7, was meinst du mit einer Zeitmaschine? Ja, machst ein Foto von einem Gebäude, hast einen Regler darunter, kannst sagen 1 Jahr, 2 Jahre, 100 Jahre und dann siehst du das Gebäude in der Zukunft. Boah, ich so, geile Idee. Ich so, okay, da brauchst du ein Bildmodell für, da brauchst du ein System Prompt für. So, das ist dann Agentic Thinking. Du überlegst dann halt, wie könntest du da hinkommen? Und da meinte ich natürlich so, also sie ist zu klein dafür, aber ich meinte, für Zeitmaschinen braucht man eine Sache. Ihr wisst es noch. Was braucht man für Zeitreisen? Den?
Oh, Fluxkompensator.
So haben wir die, so haben wir die App dann genannt. Das ist so ein Beispiel. Oder ja, eben mit unserem Artikel. Du willst einen Longread schreiben und weißt, ChatGPT löst es nicht alleine, aber die Research kann lange schreiben. Also wie kann ich jetzt durch ein Prompt diesen Agent bedienen. Das ist Agentic Thinking. Wenn du dann dein Ergebnis hast, brauchst du das, was ich vorhin meinte, dieses Stochastic Mindset. Also du guckst stochastisch drauf und weißt, da wird irgendwo ein Fehler drin sein. Den muss ich wiederum durch einen besseren Prompt oder durch Korrektur dann rausbekommen. Das ist der Gen-AI-Dreieck. Und damit baust du von einem guten Post über einen langen Artikel, über ein komplettes Projekt bis hin zu einer Website oder einer App, kannst du alles mit umsetzen. Und egal, ob du 8 bist oder 80, das ist wurscht. Also das Prinzip ist immer selber.
Spannend.
Jetzt sind wir schon ja quasi ein Stück weit da. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ich bin irgendwie overwhelmed, ja, da gibt's ChatGPT, jetzt hat Google mit Gemini 3 was Neues rausgebracht. Gleichzeitig sollte ich vielleicht eher was Europäisches nehmen, Mistral. Was mache ich mit den Chinesen? Dann gibt's noch dieses und jenes Modell. Was würdest du empfehlen für jemanden, der jetzt losgeht und sagt, okay, ich will mich da wirklich jetzt reinfuchsen? Ja, kennen wir vielleicht jetzt gerade mal so, habt's verstanden, das Gen-AI-Dreieck. Was sollte ich können, ja, vielleicht, um irgendwann mal gute Prompts schreiben zu können, das richtige Modell auszuwählen, das richtige Tool, ja, für den richtigen Use Case. Ich nutze ChatGPT vielleicht weniger zu Search. Gibt's vielleicht andere, was besser ist? Also was wären so die ersten Schritte, die du jemandem empfehlen würdest, der sich da auf die Reise machen will?
Vor allem erstmal, bevor ich mich vom Modell oder irgendwas entscheide, zu gucken, in welchem Bereich bin ich neugierig. Wenn ich jetzt sage, ich bin Coach und ich will verstehen, wie es Coaching verändert, go. Wenn ich sage, hey, ich will mit meinen Kindern irgendwelche Spiele bauen, go. Also ohne diese Neugier, die brauche ich, weil es kommen die Frustmomente, die werden entstehen und die sind wichtig, diese Frustmomente. Und wenn ich dann etwas habe, worauf ich Bock habe, dann bleibe ich halt dran. Rein von der Vielfalt an Modellen. Es gibt 2,25 noch was Millionen Open-Source-Modelle. Das heißt, es gibt nicht nur ChatGPT und Co. It's in the millions. Es geht um was viel Grundlegenderes. Du entscheidest dich für ein Tool, um zu lernen. Nimm ChatGPT, weil it's the standard, it's a ChatGPT world. Und dann würde ich immer noch ein weiteres dazu nehmen, um den Unterschied zu verstehen. Dass ich nicht sage, ja, Perplexity ist mein Chatbot. Nein, das ist eine Such-AI, die das und das noch kann. Also nimm mindestens zwei, weil nur dann versteht man halt, ChatGPT ist ein Produkt, das Modell darunter. Das kriegst du gar nicht ohne System Prompt, ohne das Produkt. Das heißt, wenn du jetzt noch was Zweites oder Drittes benutzt, dann bekommst du ein viel besseres Gefühl dafür, ach so, Grok ist nicht dasselbe wie ChatGPT und Claude. Ah, die sind ein bisschen anders. Warum eigentlich? Ach so, die haben System. Ach so, der eine schreibt so, der andere schreibt so. Das heißt, ich lerne viel mehr dann dadurch. Und wie bekomme ich diese Routine rein oder wie werde ich besser? Das ist halt Doing. Ganz, ganz, ganz klar. Also wenn ich es nicht mache, kann ich nicht darüber reden, sondern selbst wenn ich einen sehr guten Artikel im Economist darüber lese, reicht das halt nicht, um zu verstehen, ach guck mal, da bin ich über was gestolpert. Ich habe eben gerade noch kurz vor dem Podcast einen fundamentalen Fehler gemacht bei einem meiner Projekte im IDE. Ich habe den Memory nicht gespeichert. So, irgendwann war der Kontext voll. Ich habe weitergeschrieben. Ich weiß eigentlich als Profi, die Modelle können nur einen bestimmten Grad an Kontext, dann sind die, wie jemand, der zu viel im Kopf hat, brauchen die eine Pause und du musst zwischenspeichern und neu starten. One simple click, weil ich in Hektik war und weg. Wie früher, als man eine Datei nicht gespeichert hat. Wo du sagst so, fuck, wir sind noch nicht mehr in den 90ern, aber wir sind halt doch wieder an der Anfangsphase. Und deswegen ist es total okay. Und ich nehme das als nicht, oh, jetzt lief das alles nicht, wenn du nicht dieses Learn to Learn hast, sondern ich weiß, ja, got it. Ich baue mir jetzt einen Sicherheitsmechanismus ein. Also eine Warnschleife. Riesen-Learning, super wertvoll. Und das mache ich mit den Kindern auch, dass ich immer wieder sage, wenn die merken, so hier, da bist du an der Grenze. Okay, was haben wir jetzt gerade daraus gelernt? Und lass uns das nutzen fürs Nächste. Das ist der Skill. Das ersetzt niemand. Das wird einer der wichtigsten Fähigkeiten in den 10 Jahren bleiben.
Mindful Moment. Wenn wir neue Technologien wirklich sinnvoll nutzen wollen, gibt es Dinge, die viel wichtiger sind als das perfekte Tool für jeden Anlass. Es braucht ein Learn-to-Learn-Mindset und Zeit zu üben. Begreifen, also ein tiefes Verstehen, das hat etwas mit Anfassen zu tun. Erst durchs eigene Ausprobieren verstehen wir, wie welches KI-Tool denkt, wo es sinnvoll einsetzbar ist und wo die Grenzen liegen. Fehler, Frust und unerwartete Ergebnisse sind dabei nicht etwa Störungen, sondern ganz wichtige Lernsignale. Genau so stärken wir auch unsere Urteilsfähigkeit im Umgang mit diesen neuen Tools und erlernen dabei, wie viel und wie weit wir den Ergebnissen vertrauen können und wo wir sie hinterfragen und prüfen sollten. Und das ist eine wichtige Fähigkeit. Für uns selbst, für Teams und besonders dann, wenn wir Kinder und Jugendliche an den Umgang mit KI heranführen möchten. Ein paar Fragen für dich und dein Learn-to-Learn-Mindset zum Innehalten. Wo breche ich bei KI-unterstützten Prozessen gerade ab, weil ich schnell ein richtiges Ergebnis will, statt weiter zu experimentieren? Was habe ich aus dem letzten "Das hat so aber nicht funktioniert" gelernt? Und wie kann ich urteilsfreie Lernräume für neue Kompetenzen schaffen? Für mich und andere, statt perfekte Ergebnisse zu verlangen. Zukunftskompetenz heißt nicht, alles zu wissen, sondern vielleicht einfach immer wieder neu lernen zu können, wie man lernt.
Also Learn to Learn und diese Frustrationstoleranz, wie ich rausgehört habe, die durchaus sein darf und sein muss, weil lernen tut man einfach immer nur, wenn man durch solche Widerstände auch durchgeht oder solche Frustrationsmomente.
Ja, überleg doch mal, wie viele Profis daneben werfen, daneben schießen. Na, das ist ja so etwas, das hört man und dann hört man das so, ja, stimmt, oder der macht das, ja, der macht das selber und freu dich halt über, jo, ich habe es probiert, hat nicht funktioniert, aber au, jetzt weiß ich was. Ich könnte aus Intuition sagen, ihr gebt mir ein Projekt und ich wüsste, welches Modell ich verwende, wie ich es aufsetzen würde, wie ich es angehen würde. Das können alle hier bei Blackboard. Easy. Und das Geile ist, wenn du das dann irgendwann als Teil der Kultur hast, beschleunigt sich das enorm. Also wir ersetzen gerade PowerPoints massiv. Ich hasse PowerPoints immer schon, aber Kunden wollen auch immer was sehen. Aber wenn man weiß, dass halt alle KI-Agents easy HTML-Dateien erstellen können, dann hast du halt Code, den du in hübsch darstellen kannst, auf einen Knopfdruck. Und dann ist diese Frage weg nach, warum macht mir KI nicht die PowerPoint-Folien fertig? Dann kommt eher noch, warum haben wir überhaupt PowerPoint-Folien? Wir haben es super nice dargestellt. Viel schöner, viel besser, viel schneller. Kein Kunde muss mehr dafür bezahlen, dass irgendwelche teuren Berater Kästchen durch die Gegend schieben. Das kann man sich vorher mit Zettel und Stift überlegen, wo man die Konzeptarbeit macht. Aber doch nicht an einem Screen, vor dem wir sitzen. Also im Jahr 2025, oh, über PowerPoint könnte ich mich den ganzen Tag aufregen.
Oh. Cool. Das wird ein bisschen nerdig vielleicht, aber was so lebenspraktisch ist, weil PowerPoint, den haben ja ganz viele Menschen zu tun und ich kenne ganz viele Menschen, die denken ähnlich wie du über PowerPoint. Was macht ihr dann da?
Nehmen wir mal das Beispiel von Kai eben mit dem Longread, ja? Das ist jetzt eine Wall of Text, die aus Deep Research rauskommt. Dann gehst du einfach her, nimmst Claude oder nimmst ChatGPT und sagst, guck mal, ich habe hier einen PDF-Artikel. Kannst du mir den nicht als HTML umschreiben in einem Design passend zur Telekom mit Magenta, Kästchen, sodass es aussieht wie ein richtig schön designter Read auf einer Seite. Und jetzt kommt die Magic für alle, die zuhören und seit den 90ern schon Bescheid wissen. HTML, eine Erfindung aus dem CERN, ja, von Tim Berners-Lee, Sir Tim Berners-Lee, der Mann, dem wir das World Wide Web zu verdanken haben, der hat das for free rausgestellt. Sonst würden wir heute für jeden Klick bezahlen. Wir unterhalten uns hier gerade remote, weil er das gemacht hat. Muss man einfach so sagen. So. Und HTML, wenn du dann ChatGPT sagst, machst du es in HTML, nimmst du jetzt einfach, ist ja eine Datei auf deinem Rechner, jetzt schiebst du diese HTML-Datei auf eine leere Browserseite und see the magic. Und auf einmal ist da eine hübsch designte Seite. Simple as that. Das ging schon in den 90ern. Und das ist das, was viele vergessen, dass ja die Browser nur diese Datei darstellen. Wir haben diesen technischen Connect verloren. Das ist wie bei eurem Thema, wenn Leute sagen, wir haben den Connect zu uns selber verloren. Wir haben auch den technischen Connect verloren, wo die sagen, hier komm, wir glauben, alles kommt aus dem App Store von Apple. Und wenn man draufklicken kann, ist gut. Das ist das fertige Produkt. Und so tief gehen wir bei Blackboard rein und fragen uns, wie können wir das nutzen? Und unsere Leute nutzen das, um ein Projektergebnis eben nicht mehr noch 3 oder 4 Tage aufzubereiten und die nochmal abzurechnen, sondern Projekt und Analyse ist fertig, drücken auf den Knopf, und die ganze Darstellung ist ready. Die Denkarbeit ist das, wofür bezahlt wird. Und das ist in der Gesamthaltung ein Riesenunterschied.
Wenn Menschen jetzt zuhören und wir hatten letztens auch so im anderen Kontext mal so eine Abfrage gestartet, Chancen, Risiken von künstlicher Intelligenz, das war sehr ausgewogen. Also war nicht schwarz-weiß, aber es war so eine Tendenz eher Richtung Risiko. Ja, und bei eher Freude oder eher Angst war auch so eine Tendenz eher Richtung Angst. Also gibt es anscheinend einiges an Unsicherheiten da draußen, gerade eben, das ist eingangs ja anklingen lassen, Angst vor Jobverlust, gerade eben White-Collar-Workers, was früher ja nicht so der Fall war, etc. Was würdest du solchen Menschen mit auf den Weg geben, die eben diese Angst und Unsicherheit haben?
Das Interessante, wer Kinder zu Hause hat, weiß das vielleicht, Kleinkinder, die haben noch nicht dieses Angst im Dunkeln, Erschrecken und so weiter. Also dieses Konzept noch nicht. Die tappeln dann im Dunkeln durch die Wohnung und ist so alles in Ordnung. Das kommt dann erst nach und nach. Das heißt, wir haben häufig mehr Angst vor der Angst selbst und die bauen wir nur darüber ab, dass wir uns mit Sachen auseinandersetzen. Ich bin immer ein Riesenfreund davon, wenn irgendwo wirklich was Bedrohliches ist, nicht wegzugucken, sondern wirklich dann erstmal hinzugucken. Was ist das gerade? Also simpelste Sachen, ne? Also hier waren vielleicht für einige Leute Sachen dabei, die sagen, verstehe ich nicht. Ja, dann genau da einmal hingucken. Warum verstehe ich das nicht? Warum mache ich jetzt zu? Warum interessiert mich das nicht? Es gibt immer noch Menschen, die sagen, ich bin nicht tech-savvy, ich kann das nicht. Ja, dann leg dein iPhone beiseite und mach's ohne. Aber das ist ein hochtechnologisches Gerät und da hätte man vor 50, 60, 70 Jahren Angst vor gehabt, wenn jemand mit dem iPhone aufgetaucht wäre. Es sei denn, man hätte sich damit auseinandergesetzt. Und das ist das, was man tun muss halt. Dann wird's weniger bedrohlich, wenn man sich das Ganze mal anschaut.
Nochmal, um auf Olivers Punkt aufzubauen. Also ich kann dich verstehen, wenn du sagst, naja, Angst vor der Angst abbauen im Sinne von, naja, wenn man sich mit Dingen konfrontiert, die tendenziell eher bedrohlich wirken, dann verlieren die relativ schnell auch diesen Schein der Bedrohlichkeit. Gleichzeitig, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache gerade eine Ausbildung zum Buchhalter. Künstliche Intelligenz ist ja gerade in solchen Aspekten, du hast schon über diese deterministische Logik gesprochen, durchaus ein sehr valides Tool, um da zukünftig den einen oder anderen Buchhalter vielleicht auch nicht mehr in Lohn und Brot zu stellen. Wie würdest du dem denn entgegnen, wenn der sagt, ich habe da durchaus meine Befürchtungen, wenn ich in die Zukunft schaue?
Also sagen wir mal so, ich glaube, für die Buchhalter war Excel gleichzeitig die größte Bedrohung und gleichzeitig die größte Chance. Da sind wir wieder bei Jeffson Paradox. Gibt es deswegen keine Buchhalter mehr? Nein. Aber schreiben die Buchhalter noch große Tabellen mit Bleistift? Nein. Schreiben die noch in ein Kassenbuch? Nein. Die Tools haben sich geändert. Und ich würde genau deswegen sagen, embrace it. Wenn man jetzt Buchhalter, Buchhalterin ist und sich damit auseinandersetzt, dann sollte man neugierig werden bei den News. Was habe ich neulich im Podcast gehabt? Da hatte ich mit Microsoft drüber gesprochen. Ich glaube, an dem Tag, als ich den Podcast mit Microsoft aufgenommen habe, ist bekannt gegeben worden, dass Microsoft jetzt intern Claude-Modelle einsetzt für Excel, weil Claude besser Excel kann als die eigenen Microsoft-Modelle. Woran liegt das? Warum ist das? Was kann ich damit machen? Was sind die Grenzen? Kann man damit wirklich zahlen? So, super spannend. Kann ich ihn nur als Buchhalter bewerten, der auch wirklich die Tiefe der Zahlen versteht? Auch da wieder. Wenn ich Buchhaltung mache, weil ich gehört habe, ja, könnte ein netter Job sein, ja, you got a problem. Wenn ich Buchhaltung mache, weil ich sage, mich interessieren die Zahlen, ich mag das gerne, ich bin gerne sortiert, ich will es gerne klar haben, dann hast du einen anderen Grund, warum du das machst. Und das ist wichtig. Und daher kommt dieses Learn to Learn. Und ich glaube, das schulden wir unseren Kindern, diesen neugierigen Punkt zu liefern, dass es Spaß macht. Und da haben wir auch in Europa eine Chance, wenn wir uns auf diese Stärken konzentrieren und sagen, hey, wir können bestimmte Dinge sehr, sehr gut. Ja, einige werden mich schlagen, aber andere können wir sehr, sehr gut. Ja, embrace it. Tauch rein und dann werden da auch gute Sachen daraus entstehen. Ansonsten müssen wir die Sachen einkaufen von außen. Und als Buchhalter, wenn ich einfach nur sage, ich buche das nur, weil ich mal gehört habe, es könnte was sein, dann habe ich ein Thema. Mhm. Der Nebenfaktor davon ist, und das passt zu unserem New Work Podcast immer sehr gut, wenn ich das tue, wenn ich so arbeite, entwickle ich einen ganz anderen Bezug zu meiner Arbeit. Also Flow entsteht, wenn ich eintauche. Dieses Purpose-Gefühl kann besser entstehen. Er hat super viele positive Nebeneffekte. Deswegen halte ich das für eine unfassbar spannende Zeit gerade.
Ich finde das spannend, dass du gerade nochmal diese Aspekte rund um Purpose und Flow mit eingebracht hast. Also um das vielleicht nochmal in meinen Worten zu übersetzen, kannst du gerne korrigieren oder ergänzen. Dann beschreibst du das, wenn mir quasi gewisse Talente oder Tugenden mit in die Wiege gelegt wurden und es mir gelingt, darüber ein gewisses Gewahrsein zu entwickeln und mein Leben, vielleicht auch gerade meine Arbeit, auf diesen Talenten auszurichten und ich dann quasi in diesem stärkenorientierten Arbeiten bin und vielleicht auch noch das Gefühl habe, das, was ich mache, das mache jetzt nicht nur für mich, sondern das hat auch grundsätzlich so eine gewisse Art von Sinn. Das ist eigentlich die grundsätzlich vielleicht auch so diese Arbeitsattitüde, die es braucht, also so ganz grundsätzlich. Und wenn ich die inne habe, dann kann ich gleichzeitig KI nutzen, um dem quasi noch so ein bisschen das Icing on the Cake, so dieses i-Tüpfelchen aufzusetzen, die Krone aufzusetzen und müsste mir dann tendenziell auch weniger Sorgen um die Zukunft machen. Habe ich dich da richtig verstanden?
Ja, also die verliert die Bedrohlichkeit und wird mehr zu einer neugierigen Journey. Und die würde ich auch nehmen, weil wir sind auch gerade im Zeitgeist natürlich so, dass wir sagen, alles belastet, alles ist viel, alles ist toll und das ist es auch. Das ist es definitiv. Aber hey, das war es in den 80ern auch, da war es auch überwältigend, auf andere Art und Weise. Und rückblickend gucken wir drauf und sagen, ach, war das damals nostalgisch. Und ich sage euch, wir gucken irgendwann zurück und sagen, ach, war das damals nostalgisch, als wir unsere Geräte noch durch die Gegend getragen haben und dann mussten wir noch in einem Chatbot die Sachen per Hand eingeben. Das war wie früher bei MS-DOS. wer sich noch dran erinnert, im Terminal. Wir werden irgendwann drauf zurückgucken. Und ich sage einfach nur, und das mache ich auch durch Meditation jeden Tag, ich sitze wirklich jeden Morgen auf der Matte, non-negotiable. Und egal, wie scheiße die Zeiten sind, und ich habe als Unternehmer nicht nur rosige Themen und rosige Zeiten, das ist der ganz normale Rollercoaster. Die Kunst ist es halt, wirklich in Phasen, wo es gut läuft, nicht zu glauben, jetzt habe ich es rausgefunden und ich bin der Geilste, oder Phasen, wo es schlecht läuft, nicht darin komplett aufzugehen und im Stress zu versinken. So, ich meine, ich hatte mal einen Strategielehrer an der Uni, ich hatte es nie vergessen, wir standen im Audimax und er erklärte dann so, und dann hatte er so eine Box dabei und Sand und Kies und so, und er hatte diese Übung gemacht mit, hat diese Steine reingepackt und dann den Sand, dann ging es halt darum, was macht man zuerst? Erst die großen Brocken, dann den Sand drumherum. So, ich kannte das immer so, oh, langweilig. Da hatte er, werde ich nie vergessen, eine Dose Bier dabei gehabt. Oder zwei, glaube ich sogar. Und er hat den Spruch auf jeden Fall so gesagt, mach das Bier auf und kippte das so rein. Und was ist das? Also, ey, keine Ahnung, was das jetzt soll. Ja, zwei Bier gehen immer. Und ich fand das im übertragenen Sinne so gut zu diesem ganzen Thema, dieses sich übermäßig zu stressen. Und ich bin jemand, ich gebe auch immer 110%. Und dann aber zu sagen, you know what? Heute passiert da nichts mehr. Oder mir geht's gerade gut. Oder einmal anfassen und sagen, hey, Kopf ist dran, it will be good. Das meine ich auch mit der Angst vor der Angst. Also übermäßig Logistik denken, wie müssen wir nächste Woche das Kinder-Playdate um 15 Uhr organisieren und wie soll der Hockey? Worry about it when it happens. You know what? Most of the stuff does not happen. Das ist die Erkenntnis, zwei Bier geht immer, und die liebe ich einfach. Bei aller Produktivität und allem Stress setzt man sich zusammen, quatscht eine Runde. Das ist es, das, was es für mich ausmacht. Und dann hat man viel mehr Leben im Leben, als sich drum zu sorgen, wie könnte man die Karriere optimieren, links, rechts. Das ist eher so meine Haltung.
Das ist cool. Damit Leben nicht das ist, was John Lennon mal gesagt hat, dass es passiert, während du dir Gedanken über die Zukunft machst.
Love it. Ja, da hast du natürlich recht. Der ist natürlich unantastbar immer noch da, der genialste Philosoph, was das betrifft. Das stimmt.
Ja. Jetzt nochmal, also ich meine, du machst ja wahnsinnig viel mit KI auch in deinem eigenen Leben und du organisierst deine Logistik, alles Mögliche drumherum. Kannst du mal teilen, vielleicht ohne zu erklären genau das Wie, aber wenn jetzt jemand sagt, das war als Inspiration, was kann ich denn alles machen? Ja. Wie nutzt du, was nutzt du, deine Top 3 Modelle bzw. Use Cases, Anwendungsfälle? Weil ich weiß, du machst ja unglaublich viel. Ja.
Tja, also wie gesagt, ich hatte auch keine Ahnung, wie alle anderen, dass jetzt Large Language Models der Durchbruch sind und Chatbots. Ich habe vor 3 Jahren aber in der Firma gesagt, ich möchte, dass alles, was zu mir geht, vorher bei der KI war. Das heißt, ich habe sofort umgedreht, um meinen Leuten dieses AI-Native reinzubringen, anstatt dass jemand mir was schickt und so tut, er hat es selber gemacht, ist bei uns immer so, meine Erwartung ist, dass sie das so machen. Und so passieren diese Innovationssprünge. Und das ist für mich erstmal das Wichtigste. Das heißt, ich teste alles damit. Das mache ich natürlich immer sehr bedacht und mache jetzt keinen Quatsch mit und mache da nicht irgendwelche datenschutzmäßig dummen Sachen. Die Kids schütze ich auch sehr viel an vielen Stellen vor diesen Sachen, aber ich teste unfassbar viel. Das heißt, diese ganzen Use Cases mit, kann es meine E-Mail-Inbox managen und Termine organisieren, gähnen. Ja, mein Gott, das geht. Aber is it useful? Hm. So. Aber einer meiner beliebtesten Use Cases ist wirklich dieses Deep Research. Also ich sehe was, ich höre was, ich habe eine Idee und aus diesem Spark einer Idee lasse ich mir einen Draft schreiben, frage sehr häufig, welche Fragen übersehe ich gerade? Also was sind meine, na, aus dem Wissen, was es hat, meine Blindspots? Lass mir dann ein Konzept schreiben und habe so innerhalb von Minuten einen Ansatzpunkt für etwas Neues, wo ich früher Tage oder Wochen gebraucht hätte. Und jetzt noch einen Schritt weiter, teilweise baue ich sogar komplett fertige Produkte dann draus, weil das mittlerweile so schön geht. Also das ist für mich der Turbo-Use-Case. Also Ideation bis hin zu Product innerhalb von ja eine Person, die es alleine macht. Und ganz ehrlich, wenn das in den Unternehmen nichts radikal ändert, auch wie Digitalprodukte gebaut werden, also da muss man schon echt hinterm Mond leben. Die Content-Generierung, da würde ich auch sagen, sind wir auf einem völlig neuen Level. Das heißt, wir wissen ganz genau, wo ist menschlicher Einsatz gefragt und auch sinnvoll. Auch im Sinne von, du willst ein echtes Gespräch, du willst ein echtes Bild. Und dann die Thumbnails, ich kann keine 100 Thumbnails generieren. Selbst wenn ich jeden Tag ein Fotoshooting machen würde, die funktionieren super. Also Bildgenerierung ist mittlerweile auf so einem Niveau hervorragend. Das ganze Thema Priorisierung, wenn ich merke, ich habe mehrere strategische Optionen und Prioritäten, mache ich wirklich so einen Braindump und lasse mir Fragen generieren. Für die Kinder. Super häufig. Oh, das ist mein Lieblingshack. Digitale Ausbildung in der Schule. Ich bin auch im Elternrat und viele Eltern klagen immer, oh, die Schule macht nicht genug und so weiter. Also sind wir als Eltern genauso eine Pflicht. Und man kann sich ja super easy über Notebook LM, ein Tool von Google, kann man YouTube-Videos reinnehmen, Link. Sagen wir mal, ist ein aktuelles Beispiel, habe ich mit meinen Kindern gemacht. Ich wollte, dass die besser verstehen, dass Apps, die sie benutzen, wenn sie die benutzen dürfen, dass jemand sich was dabei gedacht hat, damit man möglichst viel damit macht, damit man die viel benutzt. Also so dieses, was macht süchtig? Also das Grundprinzip dahinter, dass man versteht, du nimmst das iPhone in die Hand und es ist so designt, dass es dafür sorgt, dass du es nicht wieder weglegst. Wie erklärst du das dem Kind? Da habe ich Folgendes gemacht. Als ich Pfannkuchen gemacht habe am Wochenende, habe ich nebenbei ein YouTube-Video in Notebook LM gepackt über das Thema App-Design für Erwachsene. Jemand, der erklärt hat, welche Physiker bei Apple eingestellt wurden, die daran gearbeitet haben, im Millisekundenbereich, wie Sachen verschoben werden. Also wirklich freakiger Stuff. Hab dann im Notebook LM Chat, also nur das eine Video reingepackt, im Chat gesagt, pass auf, wie würdest du die Inhalte aus diesem Video Kindern erklären, vor dem Hintergrund, ich gebe jetzt den Spruch mit, dass Steve Jobs mal gesagt hat, mach den Button so geil, dass man ihn ablecken will. Das war so mein Titelbriefing. Dann kommt halt ein Chat raus, den speichert man sich dann als Notiz, die kann man wieder in seine Quelle reinpacken, geht dann auf Podcast generieren, aber sagt jetzt, Achtung, du liest jetzt die Chatquelle und das Video und generierst mir eine Podcast-Folge für Kinder in der Grundschule im Stile Sendung mit der Maus, aber so spannend, dass sie verstehen, was damit gemeint ist, macht den Button so geil, dass man ihn ablecken will. Den spiele ich auf die Tonybox oder halt auf Siri, je nachdem, was man zu Hause hat. Und die Kinder hören im Zimmer einen Podcast für sie selber und sind hooked, weil das einfach eine geile Story ist. Und ich so, und, was habt ihr gehört? Ah, da war irgendwie so ein Podcast, hast du, glaube ich, wieder gemacht. War so ein Typ, der hat darüber gesprochen und hier und das. So, mega. Und schon hast du ein eigenes Learning-Ding. 10 Minuten Podcast, 10 Minuten drüber reden und dann dürfen die danach mal ausprobieren, warum ein Knopf auf dem iPhone so ist, wie er ist. Welcher Erwachsener kann dir das erklären? Das ist Sendung mit der Maus zu Hause immer.
Cool.
Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Die sind wirklich selten so kreativ, wie sie heute sind. Nicht auf die Lehrer warten, auch nicht frustriert sein, wenn man nicht war, ah, wie mache ich eine PowerPoint, das müssen die Lehrer erklären. Nein, es gibt viel zu viele Apps da draußen, können die Lehrer nicht. Frustrationsmomente erlauben, dass die Kinder selber lernen, wo finde ich die Lösung.
Cool. Und vielleicht zum Abschluss, wenn jetzt Leute sagen, jetzt bin ich richtig angefixt von dem, was der Christoph da macht und erzählt hat. Wo kann man noch mehr von dir erfahren oder was würdest du noch an Quellen empfehlen, um sich hier weiter reinzulesen, zu fuchsen, reinzuhören, außer ausprobieren? Ja, ich glaube, das ist vollkommen klar, dass das natürlich oberste Prämisse ist.
Also wir haben früher auch so Lernvideos verkauft für Kunden und wir haben da einfach damit aufgehört, weil ich YouTube-Videos gemacht habe und ich sag, seid schamlos, nutzt die einfach knallhart. Ich freue mich aber nur, wenn ihr es weiterempfehlt, weil damit verdienen wir jetzt kein Geld mit den YouTube-Videos an sich, aber mit den tollen Kontakten natürlich dann schon, die dann darüber kommen. Aber eben sehr, sehr, sehr viele Menschen schreiben mir auch, die sagen, hey, ich kann es mir nicht leisten oder ich bin Schüler oder so und ich habe voll viel daraus gelernt. Schamlos nutzen, Christoph Magnussen auf YouTube, da mache ich die ganzen Sachen for free. Klar, Blackboard macht die Profi-Projekte, aber das ist jetzt nichts, was for free ist. Aber ist egal. Also wir hauen wirklich viel Content raus, so viel, und ich mache mir echt viel Mühe, dass der auch gut ist. Und man kann die auch nehmen, sich in Notebook LM packen und sagen, erklär es mir eben anders. Dann muss man die nicht mehr gucken, aber ich freue mich natürlich, wenn ihr die Videos guckt, ist ja klar. Und da veröffentlichen wir auch den Podcast AI to the DNA. Den machen wir aber auch auf allen anderen Podcast-Plattformen und ja, damit hätte man ein bisschen was. Und sonst einfach mir schreiben, wenn es irgendwas gibt. Ich bin manchmal nicht der Schnellste im Antworten, aber ich antworte selber. Das macht nicht die KI. Da freue ich mich auch.
Und die YouTube-Videos sind wirklich großartig. Ja, vielen Dank dafür. Und vielen Dank, lieber Christoph, für deine Zeit jetzt hier in diesem Podcast, trotz deiner ganzen anderen Projekte und Themen. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank durch diesen Parcours zu künstlicher Intelligenz. Und ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns dazu zu diesem Thema unterhalten haben.
Danke dir, Oliver, und auch danke dir, Kai. Das war sehr schön, dabei zu sein.
War großartig. Vielen Dank, Christoph.
Eine sehr schöne Folge, wie ich finde, mit einem sehr inspirierenden Menschen, der es auch sehr praktisch uns erklärt hat, was künstliche Intelligenz sein kann und was vielleicht auch nicht. Was ich für mich mal mitgenommen habe, ist eher grundsätzlicher Natur.
dass wir bei KI, aber nicht nur bei KI, immer dieses neugierig Ausprobieren haben dürfen und dass wir diesen Learn-to-Learn, wie er es genannt hat, Mindset mitbringen müssen. Also dieses Lernen, das bleibt egal, ob es jetzt KI ist oder irgendeine neue Technologie, die vielleicht noch kommt oder schon da ist. Und er hat es, glaube ich, sehr schön an diesem Fahrrad-Auto-Beispiel genannt, damals, als das Auto erfunden wurde. Die Menschen konnten Fahrrad fahren, aber deswegen waren sie noch nicht gute Autofahrer. Und ich sage es mal mit meinen Worten, wie selbstverständlich gehen alle bei uns in die Fahrschule, um Autofahren zu lernen, damit wir gute Autofahrer sind, obwohl wir ja alle schon Fahrrad fahren können. Und wir dürfen uns auch diesen, in Anführungszeichen, Luxus erlauben, mit KI oder jeder anderen Technologie oder jeder anderen neuen Form, wo wir halt gut sein wollen, genauso bewusst uns in die Schulbank zu setzen oder vor dem Rechner zu setzen oder was auch immer, damit wir gut drin werden. Ja, einfach so nebenbei, das wird die KI uns auch nicht abnehmen. Und was halt immer noch bei uns bleibt, das war so ein weiterer Punkt von ihm, ist, dass wir, egal was wir tun, fragen sollten, wofür wollen wir es eigentlich machen? Ja, nicht nur, wir wollen KI machen, sondern warum eigentlich und wofür? Der Use Case steht im Vordergrund und sollte im Vordergrund stehen, bevor wir über das Werkzeug nachdenken. Das sind so mal meine Key Takeaways aus der Folge. Was sind deine, Kai?
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Richtig, und wenn du dann quasi aus der Use-Case-Perspektive kommst, dann ergibt sich ja daraus auch die Vielfältigkeit, in der uns KI einfach unterstützen kann. Und die Fragestellung, mit der sich jeder beschäftigen muss, ist, möchte ich das annehmen oder verweigere ich mich? Und da gibt es wahrscheinlich auch kein richtig und kein falsch, aber die Zukunftswirksamkeit, die sollten wir vielleicht auch nicht wirklich in Frage stellen oder die Zukunftsrelevanz vielmehr. Was ich spannend fand, war wirklich diese ganz konkreten Hinweise rund um, dass wir vielleicht dazu tendieren würden, wenn wir uns mit dem Tool schon ein bisschen besser auskennen, den Deep Research Mode tatsächlich nur für Recherche zu nutzen, den aber zu nutzen, um tatsächlich noch einen qualitativ viel hochwertigeren Output zu generieren, fand ich schon mal einen extrem hilfreichen Tipp. Auch fand ich es hilfreich und spannend, wie er, also jetzt ChatGPT in dem Fall, vernetzt mit Notebook LM und dann quasi diesen Podcast hat aufnehmen lassen, der seinen Kindern erklärt hat, wo vielleicht auch die Fallstricke sind und wo man ein bisschen aufpassen müsste. Also grundsätzlich diese Mischung aus wirklich viel Theorie, Inhalt rund um das Thema KI, wo kommen wir her, wohin geht's vielleicht auch irgendwann, ne? Im Sinne von, das wäre seine iPhone-Analogie, sehr spannend, also lässt viel Möglichkeitsspielraum offen und dann aber eben auch diese komplett konkreten Beispiele, wahnsinnig hilfreich, super lehrreich, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, vielen Dank, Kai, und herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann folgt uns gerne, empfehlt uns gerne weiter und hinterlasst uns eine Bewertung, gerne auch 5 Sterne. In 2 Wochen kommen wir mit der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute euch, passt auf euch auf und bleibt neugierig.
Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.